Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Wir haben schon einige Stichworte gehört und wir werden versuchen, diese Stichworte etwas systematischer auszuführen. Worum geht es? Grüne Wege aus der Autokrise, vom Autobauer zum Mobilitätsdienstleister. Wir haben das, was wir heute sozusagen als Kurzpräsentation dieses Strategiepapiers hier vorstellen wollen, in zwei Teile geteilt. Den ersten Teil werde ich übernehmen, Strukturkrise als Chance. Und im zweiten Teil geht es darum, was wir Automobilität 2.0 nennen. Also das, was an wirklich neuer Automobilität, nicht der alleinige Austausch eines Antriebssystems, oder die Weiterentwicklung bestehender Automobilität, sondern als wirklich komplett neue Automobilität zu verstehen ist und was das bedeutet und für Voraussetzungen hat. Zwei Dinge möchte ich vorausschicken. Das eine ist, worüber wir hier sprechen und worüber wir auch in dem Strategiepapier uns ausgelassen haben, ist urbane Mobilität. Wir haben uns ganz klar konzentriert auf das, was in Städten, in urbanen, in verdichteten Räumen stattfindet. Aus dem Grund, weil aus unserer Sicht hier die Musik spielt. Hier sind die Trends in den sich verdichtenden und verstädternden Regionen der Welt. Denken wir an Asien, denken wir an Südamerika, an Mittelamerika. Da sind die Mobilitäts- und Verkehrsprobleme am stärksten. Es gibt natürlich eine ländliche Mobilität, die haben wir jetzt hier vernachlässigt. Also worüber wir jetzt reden, ist urbane Mobilität. Das ist das Erste. Das Zweite ist, auch E-Mobility, das Modethema im Moment schlechthin, ist natürlich überhaupt nichts Neues. Wir haben das in den 70er und 80er Jahren alle schon gehabt und einige von uns haben so manchmal richtiges Déjà-vu-Erlebnis nach dem Motto, da wird irgendwas als Neues vorgestellt, was wirklich nicht neu ist. Das versuchen wir einzubinden in eine andere Automobilität. Aber kommen wir zur Strukturkrise. Wie ist der Stand der Dinge? Im Moment sehen wir, große Autos verlieren massiv, was die Absatzzahlen angeht. Kleine gewinnen. Das hat natürlich mit der Abwrackprämie zu tun, zu der ich nicht so sehr viel mehr sagen will, als das, was wir von Ralf Fuchs schon gehört haben. Aber ganz offensichtlich ist das ein ganz genereller Trend im Moment, dass kleine kompakte Fahrzeuge gewinnen. Das Flottengeschäft insbesondere ist dramatisch eingebrochen. Also überall da, wo Flotten verkauft werden und wurden, erleben wir im Moment ganz enorme Einbrüche. Das ist der eine Stand. Der andere ist, wir haben es gerade auch schon gehört, geprägt ist die Situation in der Automobilindustrie unabhängig im Prinzip von der Krise. Das wird nur noch mal verstärkt durch die Krise, ist als der weltweiten Überkapazität, nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern weltweit, auch in Asien und in den USA sowieso. Und wir haben natürlich auch die Problematik, die relativ unabhängig von der Krise ist. Und wir werden sie nach der Krise ja noch mal verstärkt erleben. Das Ende des billigen Öls ist endgültig vorbei. Der Ölpreis wird mit großer Wahrscheinlichkeit, sobald die Krise überwunden ist oder abgeschwächt ist, wieder enorm steigen. Die CO2-Emissionen bleiben, insbesondere die Folgen des Klimawandels und das Dauerthema der nächsten Jahre. So, das ist der Stand der Dinge. Dazu kommt, dass wir beobachten können einen Trendwechsel in der Automobilnutzung, nicht auf der ganzen Linie und nicht drastisch, aber schleichend, und zwar im Automobilgebrauch. Die durchschnittliche Nutzung der Autos hat in den letzten Jahren, nehmen wir nur die OECD-Welt, nehmen wir nur das Beispiel Deutschland, jedes Jahr nachgelassen. Das heißt, wir haben zwar eine Zunahme an Fahrzeugen, die Nutzung der Fahrzeuge ist allerdings auf die Jahreskilometerleistung genommen immer weiter zurückgegangen. Wir haben zudem in Metropolen praktisch eine Verknüpfung aller vorhandenen Verkehrsarten. Also die strikte Trennung der Autofahrer kontra Nicht-Autofahrer ist in vielen Fällen praktisch längst überwunden. Es gibt eine Menge Menschen in metropolitanen Regionen, da wo das Angebot auch wirklich da ist, die ganz selbstverständlich das Auto nutzen, aber auch den öffentlichen Verkehr und auch das Fahrrad und sogenannte multimodale Mobilitätsmuster ausgebildet haben, und zwar als pragmatische Alltagslösung. Und drittens, wir haben, und dafür gibt es eine ganze Reihe von empirischen Hinweisen, eine wachsende Distanz junger Menschen in urbanen Räumen zum Auto. Also dieser Initiationsritus, Führerschein, Autobesitz, ist zumindest in städtischen Regionen, in bestimmten Milieus und Schichten längst nicht mehr der selbstverständlich, wie es über Jahrzehnte der Fall war. Also wir haben Krisenphänomene, die relativ unabhängig sind von der aktuellen Krise, und wir haben diesen Trendwechsel in der Automobilnutzung. Daraus ergibt sich für uns, das haben wir vorhin schon im Prinzip gehört, was sind Kernpunkte einer grünen Mobilität unter Einschluss des Autos? Erstens, es kann nur eine postfossile Zukunft geben. Das Öl ist begrenzt. Es ist im Zusammenhang mit der Klimakrise Problematik natürlich zusätzlich schwierig. Zweitens, es kann nur sinnvollerweise eine intermodale Verknüpfung geben. Das heißt, das Auto alleine deckt nicht alle Verkehrsbedürfnisse ab, sondern wenn, dann nur in Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln. Und das Ganze kann nur dann auch wirklich realisiert werden, wenn innovative Mobilitätsdienstleistungen auch bestehen. Das heißt, sie nicht nur in selbst individuell gebastelten pragmatischen Lösungen bestehen, sondern als professionelle, zuverlässige und bezahlbare Mobilitätsdienstleistungen auch tatsächlich am Markt angeboten werden und die entsprechende Attraktivität dann auch haben. Das ist aus unserer Sicht der Stand der Dinge. Daraus folgt etwas, was wir Automobilität 2.0 genannt haben, eine etwas abstrakte Formel zunächst noch. Aber wir glauben, dass man schon einige Elemente davon beschreiben kann und das wird jetzt Andreas Tri tun.
Ja, auch von mir schönen guten Abend und herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Und Bert hat es ja schon vorgestellt. Wir verschieben jetzt nicht nur das Thema so ein bisschen auch, sondern auch ein bisschen die Perspektive des Denkens in des Tuns. Und das WZB hat sich dafür auch nochmal eine eigene Einrichtung organisiert, nämlich wir sehen ja zwei Logos. Das eine ist das Wissenschaftszentrum, das andere ist eben die Tochter des Wissenschaftszentrums, das Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel, an dem dann auch noch die Deutsche Bahn AG, die Deutsche Telekom und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt beteiligt ist. Und wir verlängern damit quasi unsere Wertschöpfungskette des Wissens hin mehr so ins Tun und versuchen aus diesen Trends ja heraus dann auch praktische Dinge zu tun. Und gehen wir jetzt nochmal kurz in die Szenerie aus der Kritik des jetzigen Automobiltechnikstandards. Gibt es hier natürlich viele Auswege, alternative Antriebe. Das werden wir nur kurz reisen. Wir haben natürlich dort Verfügbarkeitsprobleme. Wasserstoff könnte die Welt retten, aber wir haben halt keinen Wasserstoff. Dasselbe gilt ähnlich pessimistisch mit Effizienz der anderen alternativen Antriebe. Da gibt es hier im Publikum schon viel bessere Experten, als wir da sind. Wir glauben aber, dass Gasantriebe, Biokraftstoffe, die vielen tausend anderen Derivate letztendlich nicht das Problem lösen, nämlich für eine wirklich nachhaltige Veränderung in der Automobilität Sorge zu tragen. Denn natürlich wird das Auto als Konzept nicht verändert. Da gehen wir schneller drüber hinweg und deshalb kommen wir zu einem Thema. Wert hat es schon gesagt, Déjà-vu-Erlebnis, E-Mobility, ein Hype geht durch die Welt. Wir haben ein riesiges Förderprogramm der Bundesregierung. Genauer genommen haben wir mindestens drei riesige, große Förderprogramme der Bundesregierung. Das ganze Thema zu pushen, zu popularisieren. Und die Frage stellt sich natürlich, ist das wieder neuer Wein in alten Schläuchen oder umgekehrt? Gibt es da überhaupt Anknüpfungspunkte, dass es sich lohnt, hier so einen Abend mit diesem Thema zu beschäftigen? Und wir glauben, ja, es ist nämlich eine neue Chance und diese Chance muss allerdings erarbeitet werden und das Erste, was da schon steht, von der Not zur Tugend, ist nämlich auch das Entscheidende. Es wird zurzeit diskutiert, warum kann das Elektroautomobil nicht das tun, was der Verbrennungsmotor schon kann, nämlich 400-500 Kilometer fahren und hohe Geschwindigkeiten, hohe Zuverlässigkeiten schaffen. Und so sehen auch nahezu fast alle technischen Förderprogramme aus. Bitte baut uns das gewohnte Automobil einfach nach. Und das kann nicht funktionieren. Und das muss auch nicht funktionieren. Wer sagt schon, dass ein Auto, wir nennen das ja im WZB Rennreiselimousine, also das Universalkonzept, wer sagt denn, dass das Auto alles das können muss? Wer behauptet das? Und mit welcher Berechtigung? Wir glauben, dass ein Auto mit begrenzter Reichweite und mit moderater Höchstgeschwindigkeit genau das Geeignete ist, was wir brauchen. Ein Auto mit Handicap schafft nämlich endlich das. Es kann sich nämlich sozusagen domestizieren, es kann sich sozusagen einbauen lassen. Und ein Fahrzeug, das leise und abgasfrei fährt und mit regenerativem Strom betrieben werden kann, kann die Lösung vieler unserer Probleme darstellen, die wir im automobilen, im verkehrlichen Bereich haben. Die Idee also, die Rennreiselimousine zu kopieren, schafft viele, viele Probleme, die wir lösen könnten, wenn wir die Möglichkeiten, die das Auto jetzt schon hat, 120, 130 Kilometer Reichweite nutzt und die Möglichkeiten, die es hat, eben leise und angenehm zu fahren und dabei natürlich von regenerativem Strom betrieben zu werden, müssen sozusagen vollkommen neu ausgelotet werden und sämtliche technischen Lasten- und Pflichtenheftoptimierer in der Fahrzeugindustrie gehen auch von einem alten Bild, von einer Rennreiselimousine aus. Und die werden sich natürlich nicht wundern, dass dieses Auto nie kommen wird, weil eine Batterie allein schon aufgrund physikalisch-technischer Bedingungen, das kann man als Sozialwissenschaftler ruhig mal so sagen, natürlich nie das kann, was einen flüssigen Kohlenwasserstofftank kann. Das heißt, ein Batterieauto, was eine Rennreiselimousine kopiert, wird mindestens doppelt so teuer werden und es wird wahrscheinlich mindestens noch 10, 15 Jahre brauchen, bis es überhaupt kommt. Und dann ist der Autoindustrie vielleicht es auch lieb, wenn der Boom schon wieder vorbei ist. Der Metropolenverkehr, den Bert Kanzler eben beschrieben hat, der sieht natürlich so aus, dass der Strom aus regenerativen Quellen, die Integration in den ÖV und natürlich kollektive Nutzungsformen. Wenn man dieses als Voraussetzung nimmt, dann kann man sich ein Elektroauto als Teil eines öffentlichen Verkehrs vorstellen, was den öffentlichen Verkehr, wie wir ihn kennen, standardisiert, natürlich dort ergänzt, wo er Probleme hat, wo er nicht fährt, wo er nicht kleinteilig ist, wo er sozusagen kompliziert ist, wo ich mal keinen Bock auf verdichtete große Massenverkehre habe, sondern wo ich mal alleine will, wo ich aber nie irgendwas kaufen muss, um es besitzen und um es exklusiv nutzen zu wollen. Denn die Zukunft sind gescherte Technologien, das wissen wir alle, wir tun es nur nicht immer, wir müssen aber auch die Angebote machen. Und das muss natürlich integriert werden. Sie sehen in Berlin schon erste Boten davon. Sie sehen diese blauen Bubble der Bahn, die Touchpoints, die werden zukünftig genau diesen Eintritt haben. Man wird mit irgendwas einchecken, ob das ein Handy oder eine Karte ist. Man wird irgendwo hinein integriert sein. Man fährt U-Bahn, S-Bahn, auch Fahrrad. Man fährt Auto, ohne jeweils für ein eigenes Verkehrsmittel extra zu bezahlen und extra Tickets zu lösen und ohne sie natürlich auch extra zu bezahlen. Und das Elektroauto ist genau das passende Produkt, so wie es jetzt schon aussieht, weil es nicht einen dazu verführt, doch mal kleinheimlich zu überlegen, ob ich mit dem Auto nicht doch nach Hamburg fahre. Sondern ich weiß, es ist eine begrenzte Reichweite, das, was wir in den 70er Jahren hatten oder was General Motors mit dem EV1 als Problem empfunden hat, dass ich doch vom Rennreiselimousinen-Denken her komme, oh Gott, das Auto, es kann ja nicht so lange fahren und es geht die Batterie aus. Das kriegen wir natürlich in einem Metropolenverkehr ganz anders hin. Die Kollegen von BMW nennen das schon Mobilitätsfallschirm, das ist gar nicht so ganz verkehrt. Man kann dort die Kollegen aufnehmen und man kann dann auch mit dem Auto Carsharing, Carpooling, virtuelle Fuhrparks, also für gewerbliche und für private, die entsprechenden Angebote hineinnehmen. Das Ganze verlangt aber, ich mache das gleich mal ganz zu Ende, verlangt neue Bündnisse von nichts. Passiert nichts, es fällt wie auch hier nichts alles vom Himmel und wir haben es eben schon gehört, wir haben hier neue Spieler. Wir haben den öffentlichen Verkehr, der sich bisher in der E-Mobility-Debatte nicht wirklich geäußert hat. Die meisten sagen, wir fahren sowieso schon elektrisch und da brauchen wir uns nicht nur um Autos zu kümmern. Was verkehrt ist, weil der öffentliche Verkehr so auch anderes Thema, müsste man auch noch mal längst diskutieren, natürlich auch moderner werden muss, er muss in eine dynamische Wettbewerbslandschaft sich mit anderen Produkten besser am Kunden ausrichten. Aber wir haben natürlich einen neuen Partner, den wir früher in den 70er, 80er Jahren nicht haben, nämlich die EVUs, die natürlich ihren regenerativen Strom nicht mehr unterbringen. Und da laufen wir ja auch sozusagen auf einem Titanic-Dampfer dem Eisberg entgegen, weil wir kein Konzept haben. Wir wollen einerseits viele neue regenerative Quellen, aber wir haben kein Netzkonzept zurzeit. Und dementsprechend gibt es Druck und es gibt einen neuen Druck. Das ist ein guter Druck, weil der bringt auch neue Initiativen in dieses Thema. Und ich nehme mal den letzten Punkt zum Schluss. Wir brauchen auch natürlich Funktionsräume. Wir brauchen auch eine politische Landschaft, die natürlich dieses neue Bündnis, und das ist der dritte Punkt, dieses neue Verständigen möglich macht. Denn was wir jetzt im Moment erleben, ist, dass die Automobilindustrie es nicht gelernt hat, mit der EVU-Szene zu reden und geschweige denn der öffentliche Verkehr noch da hineinkommt. Und wenn dann noch die Städte dazukommen, dann gibt es eine überkomplexe Situation. die man jetzt auch schon ein bisschen beobachten kann. Wenn Sie aufmerksam durch die Stadt gehen, werden Sie schon überall so kleine Ladeinfrastrukturen sehen, so kleine Säulen. Da gibt es eine von Vattenfall, da gibt es demnächst eine von RWE. Da wird sicherlich noch EWE eine aufstellen. Die eine sieht so aus, die andere so. Dann demnächst gibt es das Auto, das steht an der Säule. Da gibt es ein anderes Auto, das steht an der anderen Säule. Dann gibt es noch Fahrräder, die elektrisch betrieben werden, die sogenannten Pedelecs. Und es wird eine Vielfalt von Infrastruktur entstehen, weil keiner mit Sinn und Verstand an diese Sachen rangeht. Das heißt, wir brauchen hier eine Koalition der Willigen, der Mutigen, die sagen, das ist ein neues Thema. Hier können wir die Automobilindustrie in einem Bereich abholen, mit ihnen gemeinsam ein neues Lasten- und Pflichtenheft diskutieren, wozu sie auch bereit ist. Sie lädt ein, im Moment sind es leider die ausländischen Unternehmungen, laden den öffentlichen Verkehr ein. Ja, wir sehen das ja ein, der Markt ist da. Denn wir gehen ja nicht nur von Berlin aus, sondern wir sehen in Paris nächstes Jahr die Innenstadt relativ schwierig mit Verbrennungsmotoren zu betreiben. London denkt an Ähnliches, New York denkt an Ähnliches, Shanghai und Peking sind auch dabei. Es sind konvergente Nutzungszwang oder sagen wir mal Begleitprogramme unterwegs, die den Verbrennungsmotor als städtisches Verkehrsmittel immer schwieriger zu betreiben lassen, immer schwieriger zu betreiben, fähig machen. Und das sehen die Automobilindustrieunternehmen auch. Wir müssen aufpassen, dass wir in Berlin, das ist natürlich auch für die Politik nicht uninteressant, nicht zu locker, nicht zu laissez-faire mit unseren Restriktionen umgehen. Denn in Berlin gibt es natürlich überhaupt kein Problem. Hier müsste man eigentlich gar nichts ändern. Jeder kann mit seinem Auto hier sogar vorfahren. Es ist Platz da, es ist Möglichkeiten da. Das heißt, wenn wir zukünftig im Metropolenwettbewerb mithalten müssen, müssen wir auch die Bedingungen in etwa so kopieren, wie sie andere Städte jetzt schon haben. Das heißt, weg mit Zugängen für Verbrennungsmotoren betriebene Fahrzeuge. Und das heißt, wir brauchen entsprechende Funktionsräume, die also nicht nur Zwang darstellen für neue Innovationen, sondern die auch das Angebot, und das verstehe ich hier auch als eine dieser Veranstaltungen, ein Angebot darstellen, wo Branchen, auch Wettbewerber miteinander sprechen, die bisher nicht miteinander gesprochen haben und hier ganz neue Produkte, ganz neue Perspektiven versuchen. Und da kann Berlin ein Laboratorium sein. Wir als InnoZ versuchen das mit den Partnern jedenfalls zu tun und sind auch heftig und mächtig dabei. Da werden wir ja morgen noch einen halben Tag oder einen Dreivierteltag drüber reden, wie wir das dann konkret machen, das umzusetzen, damit wir hier einen neuen Akzent haben und damit wir die ganzen Trends, die wir im ersten Teil gehört haben, die neue sozusagen Sensibilität in der Autonutzung dann entsprechend in einem integrierten Angebot auch abfangen können und dann wirklich einen Befreiungsschritt, eine neue Qualität in der Identität von Automobilität zu erlangen, die wir dann Automobilität 2.0 nennen können. Soweit fürs Erste. Vielen Dank fürs Zuhören.